und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Ich sage ja immer, dass es nicht den einen Traumjob gibt, sondern verschiedene Möglichkeiten, die uns beruflich erfüllen können. Genau das zeigt die Geschichte meiner heutigen Gästin Marie-Louise Hinrichsen, die sich sage und schreibe dreimal beruflich erfunden hat. Und in jedem ihrer drei Berufe hat sie berufliche Erfüllung gefunden. In dieser Folge erfährst du, wie Marie-Louise den Mut aufgebracht hat, sich immer wieder neu zu erfinden und welche Herausforderungen sie überwinden musste, um ausgerechnet ihr kreatives Hobby in ein tragfähiges Geschäftsmodell zu verwandeln. Ich lade dich heute wieder dazu ein, beim Zuhören einmal genau in dich hineinzuspüren und herauszufinden, welche Aussagen, welche Abschnitte dich besonders innerlich ansprechen und berühren. Du kannst so noch mehr über dich und deine Herausforderungen, deinen eigenen Weg lernen. Also nutze die Umstiegsgeschichten sehr gerne, um dich noch besser kennenzulernen, um deine Herausforderungen zu erkennen und möglicherweise auch Ideen für deinen eigenen Weg zu sammeln. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge. Bleib unbedingt dran, wenn du erfahren möchtest, was Marie-Louise heute macht. Ich finde, es ist ein sehr, sehr spannender Weg, den sie gegangen ist. Und natürlich, um zu erfahren, was du aus ihrem Weg für dich und deine Karriere mitnehmen kannst. Viel Freude bei dieser Folge, dein Janike. Marie-Louise, sehr schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Und wüsste als erstes gerne von dir, was für dich berufliche Erfüllung bedeutet.
Ich liebe es einfach sehr, wenn ich in meinem Tun auch die Zeit vergessen kann. Also wenn mich das Tun einfach schon so begeistert, ich dabei Sachen lernen kann und auch wachsen kann. Und das Ganze dann mit einer Einkommensquelle oder mit meiner Einkommensquelle zu verbinden, das ist berufliche Erfüllung für mich.
Dein beruflicher Werdegang, der begann ja als Hebamme und es ist ja, stelle ich mir vor, eine sehr nahe und intime und besondere Zusammenarbeit mit Frauen, die sich in einer besonderen Lebensphase befinden. Was hat dich an dieser Arbeit gereizt? Wie bist du in diesen Beruf gekommen?
Die Entscheidung habe ich mit 19 getroffen und damals hat mich auch immer schon fasziniert, also einmal das, was so der Körper in der Lage ist zu machen. Dass da ein menschliches Leben entsteht, das fand ich so faszinierend, diese Vorgänge, dass das überhaupt passieren kann, das hat mich sehr gereizt und ich wollte einfach sehr gerne auch was mit Menschen zusammen machen, intensiv zusammen machen und auch, ich glaube, so ein bisschen als Kontrapunkt zu meiner Familie. Ich bin mit drei Brüdern groß geworden, mir noch so ein bisschen mehr den weiblichen Teil erobern oder erarbeiten oder damit noch mehr so in Kontakt kommen. Und da war dann Hebamme irgendwie so die ideale Mischung für mich, so dass ich das angegangen bin und glücklicherweise auch relativ schnell einen Ausbildungsplatz bekommen habe.
Hat dir diese weibliche Seite gefehlt?
Ich glaube, ich hätte das damals nicht so benennen können. Aber so rückblickend glaube ich schon, dass das einfach was war, worüber ich dann, oder ich habe es dann während der Ausbildung so gemerkt, weil wir waren 25 Frauen und so explizit in so einem Frauenkreis zusammen zu sein, wir haben super tolle Feste gefeiert und ja, so diese Gemeinsamkeit, das hat mich schon auch sehr beglückt und fand ich super, dass ich darüber dann einfach noch mehr so einen Einstieg gefunden habe. Ins Frausein oder weiblich sein, ja.
Ich stelle mir das total erfüllend vor, Menschen dabei oder Frauen und Paare dabei zu begleiten, Eltern zu werden. Wie hast du das erlebt?
Ja, also auch genau so, ne? Das ist ja so eine besondere Phase bei den Frauen, aber auch bei den Familien. Also da Einlass zu bekommen in so etwas Persönliches und dann dabei unterstützen zu können, sie da auf einem guten Weg zu bringen, also so an der Seite zu stehen und so ein bisschen in dieses neue Feld auch zu begleiten, das fand ich auch sehr erfüllend. Auch also die ganze Zeit. Ich habe das ja in unterschiedlichen Variationen habe ich als Hebamme gearbeitet, später dann noch mehr so in der längeren Betreuung und das fand ich auch immer sehr beglückend, so Teil von etwas, von diesem Neuanfang auch zu sein. Also ich habe auch immer super gerne Frauen betreut, die das erste Kind bekommen haben. Nur beim zweiten oder beim dritten ist immer noch mal ein bisschen anders. Aber so beim ersten so einzusteigen in dieses Wunder des Lebens und auch in diese krasse Lebensveränderung, ja, das war toll. Also das macht mir dann einfach auch Spaß, mich da auf die Menschen einzustellen und zu schauen, was ist für die jetzt angesagt, was tut dieser Frau jetzt gut, da nicht nach Schema F zu gehen, sondern wirklich zu schauen, das war toll. Also ist bei dem Hebammenberuf wirklich auch außergewöhnlich, die Situation.
Das war auch etwas, was ich zurückgespiegelt bekommen habe, als ich mein Projekt 30 Jobs in einem Jahr gemacht habe. Da habe ich mehrere Feedbacks wirklich bekommen von Frauen, die Hebammen waren oder Hebammen kannten. Die haben alle unisono gesagt, wenn du berufliche Erfüllung suchst, dann musst du definitiv auch den Beruf als Hebamme ausprobieren, weil der einfach sehr erfüllend sein kann mit allen Herausforderungen, die er auch mit sich bringt. Ich habe ja selber auch zwei Kinder bekommen und habe das als schon auch sehr verantwortungsvolle Aufgabe erlebt. Und du bist ja sehr jung auch in den Beruf gestartet, glaube ich, wie die meisten wahrscheinlich. Und stelle mir vor, dass das ganz schön herausfordernd auch war. Ne? Das ist ja auch ein Job, der nicht so ohne ist. Auch wenn wir auch mal auf die zeitliche Einsatzbereitschaft einfach gucken und auf die Verantwortung, die man trägt. Wie hast du das erlebt? Wie bist du damit umgegangen?
Also ja, ich habe das schon auch als sehr verantwortungsvoll erlebt, auf jeden Fall. Vielleicht ist es manchmal auch gut, jünger zu sein, die Dinge nicht ganz bis zum Ende so durchzudenken. Also dass einfach immer mehr der Fokus darauf war, wie kann ich es gut machen? Und mit der Arbeitsbelastung oder Umfang der Arbeit, da habe ich mir am Anfang auch nicht so viele Gedanken drum gemacht, weil ich es einfach auch so toll fand. Ne? Also ich hatte dann eine Arbeitsstelle gefunden, wo das Arbeiten an sich so mit den Leuten im Krankenhaus und das Umfeld total toll war. Und ich Leute hatte, die ich fragen konnte, also wirklich ein gutes Miteinander. Ausnahmen gibt's immer, aber so im Großen und Ganzen war das irgendwie wirklich ein tolles Arbeitsfeld. Und dass ich da für einige Zeit die wirklich herausfordernden Arbeitszeiten eher in Kauf genommen habe und dann erst später gemerkt habe, dass man da schon auch gut aufpassen muss, dass es nicht über, also dass ich aufpassen musste, dass es nicht über meine Kräfte geht.
Das hast du ja gemerkt auch in so einer, oder das hat sich ja so manifestiert in einer kleinen Krise oder vielleicht auch einer größeren Krise, in der du dann gelandet bist, richtig?
Ja, das war schon so. Also ich habe irgendwie halt gemerkt, es wird im Grunde alles immer enger in mir und hatte aber irgendwie auch totale Schiss, sozusagen diesen Deckel da irgendwie aufzumachen, weil ich dachte, dann fällt irgendwie alles zusammen. Und eine Freundin hat mir dann irgendwann gesagt, nee, du hast nicht nur Verantwortung für die Frauen, die du betreust, sondern du hast auch eine Verantwortung dir selber gegenüber. Und da habe ich dann gemerkt, ich muss hier die Reißleine ziehen. 80, 90 Stunden die Woche hatten wir von den Diensten her. Und das war irgendwann auch nicht mehr zu leisten, weil die Geburtenzahl auch mehr wurde und so. Auch als Verantwortung für die Frauen gegenüber. Und habe dann sozusagen die Reißleine gezogen und mich erstmal aus dem Beruf auch zurückgezogen.
Du hast dich dann rausgenommen. Du hast quasi das nicht nur die Erkenntnis gehabt, dass du auf dich aufpassen musst, sondern du hast auch auf dich aufgepasst. Und das fand ich auch so im Rückblick, wir haben ja im Vorgespräch drüber gesprochen, fand ich auch besonders, dass du nicht nur Dinge für dich erkannt hast, sondern auch immer danach gehandelt hast. Und du hast dich dann da rausgenommen und gesagt, du möchtest auch mal Semesterferien haben und hast dich dann nochmal für ein Studium eingeschrieben.
Ja, rückblickend auch irgendwie ja eine lustige Wendung, das so zu sehen. Aber das war wirklich so. Ich hatte dann so in meinem Kopf, oh, die Studenten, die haben es irgendwie so gut mit den Semesterferien, da einfach so einen Zeitblock zu haben, der nicht verplant ist. Damals war das noch eher so. Und von daher bin ich sozusagen wirklich so rum angegangen und habe dann überlegt, ja, was würde mich denn interessieren vom Studium her? Und bin dann auf die Biologie gekommen. Ursprünglich auch, weil ich dachte, Meeresbiologie wäre irgendwie noch was, was mich sehr interessiert. Wobei ich da während des Studiums dann gemerkt habe, dass ich zwar super gerne am Meer bin, aber ich muss das nicht studieren. Ich muss wissen, wie das im Einzelnen zusammenhängt und habe dann die Richtung da nochmal angepasst.
In welche Richtung hast du dich dann bewegt?
Ich bin dann erstaunlicherweise in die Mikrobiologie gegangen. Und in die Biochemie und wir haben mit Zellkulturen gearbeitet, wo geguckt wurde, so Kombinationswirkungen von Schadstoffen auf die Zelle. Genau, und das war irgendwie eine tolle Arbeitsgruppe, auch sehr frauendominiert, sage ich mal. Das hat mir auch gut gefallen. Und da habe ich unglaublich viel gelernt und konnte mich so ausprobieren, auch im wissenschaftlichen Arbeiten. Ich glaube, ich wollte irgendwie auch wissen, ob ich das kann, dann da mein Diplom machen. Und habe die Zeit wirklich auch sehr genossen, weil ich Semesterferien hatte, auch weil ich neue Sachen gelernt habe. Und weil ich auch meinen Beruf im Hintergrund hatte und immer so das Gefühl hatte, ja, ich kann auch wieder als Hebamme arbeiten. Und das war für mich so ein entspanntes Studieren. Von den Kommilitonen war es oft auch so, dass sie so dachten, oh, wo soll ich dann später arbeiten? Wie mache ich das? Und da war ich, glaube ich, vielleicht auch, weil ich dann ja schon ein bisschen älter war mit 28, auch ein Stück weit entspannter und habe das wirklich sehr genossen, die Zeit.
Du hast im Anschluss noch einige Jahre an der Uni gearbeitet und bist dann aber schon zurück in den Hebammenberuf gegangen. Warum hast du das gemacht?
Genau, ich hatte dann so das Gefühl, so jetzt habe ich das mit dem wissenschaftlichen Arbeiten ausprobiert. Ich fand das gut, aber wenn ich da hätte mehr machen wollen, dann hätte ich auch weggehen müssen aus Oldenburg. Und ich habe gemerkt, dass ich dann auch wieder so gesettelt war oder mich von dieser Überlastung, die ich damals hatte bei der Hebammenarbeit, auch wieder so weit erholt habe, dass ich die positiven Aspekte mir einfach wieder viel mehr in den Kopf gekommen sind und dass ich so dann dachte, jetzt kann ich auch wieder gut als Hebamme arbeiten. Und dann war das, ja, nee, es war dann wirklich wieder so eine Entscheidung für den Hebammenberuf.
Wie bist du aber anders herangegangen? Ich stelle mir vor, dass du schon Dinge verändert hast nach der Auszeit, nach dem Studium.
Ja, in dem Krankenhaus, wo ich vorgearbeitet habe, das war halt so ein Belegsystem. Also, dass die Hebammen freiberuflich waren. Die hatten dann kurz nachdem ich weg bin, die Anzahl der Hebammen deutlich aufgestockt. Also die haben dann mit doppelt so vielen Hebammen gearbeitet wie zu meiner Zeit. Das war schon mal gut und auch diese Bereitschaftsdienste von der Stundenzahl von 24 auf 12 Stunden reduziert, dass ich so dachte, ja, das kann ich ja locker. 12 Stunden schaffe ich ja locker, weil wenn ich sonst 24 gemacht habe, dass ich da zum Teil wieder Dienste übernommen habe, aber viel, viel weniger als früher. Und ich bin mehr in diese Langzeitbetreuung gegangen von den Familien.
Und ich weiß von vielen Menschen, die in eine Depression oder auch in einen Burnout geraten sind, dass die sich therapeutische Unterstützung suchen, um da für sich einen Weg rauszufinden und auch gute Möglichkeiten zu erarbeiten. Hattest du da dir auch Hilfe geholt oder hast du das alles selber erkannt, was es braucht, um in dem gleichen Beruf, der dich in die Krise geführt hat, anders und gesund und gut arbeiten zu können?
Als es damals so krass war, da war das noch nicht Thema. Da hatte ich irgendwie eine tolle Hausärztin, die dann, also als es so ganz schlimm war, dachte ich, ich gehe jetzt dahin und lass mich für ein paar Tage krankschreiben. Wobei wir waren freiberuflich, krankschreiben ist eh, aber ich wollte so das auf dem Schein haben, ne? So, es geht mir nicht gut. Und die hat dann gesagt, ich hatte so eine Woche im Kopf, ne? Und die sagte dann, soll ich sie 3 oder 4 Wochen krankschreiben? Als ich ihr so erzählt habe, wie es mir ging. Und da fühlte ich mich so gesehen und dachte, okay, ich bilde mir das jetzt nicht ein, dass es viel ist. So, also das hat mir damals schon mal geholfen. Und wie gesagt, ich bin ja dann erstmal raus aus der Situation.
Das erlebe ich bei so vielen Menschen, die ich begleite. Also ich habe auch ganz viele Menschen, die so kurz vorm Burnout sind oder vielleicht eigentlich schon drin sind. Und meine Arbeit ist dann immer zu sagen, hey, bitte klär das mit einem Arzt oder einer Ärztin ab. Lass dich mal rausnehmen. Lass dich mal arbeitsunfähig schreiben. Du brauchst eine Pause. Und das ist so häufig, was ich erlebe, dass Menschen das Gefühl haben, ihnen geht's ja nicht so schlecht. So, sie haben ja keine Grippe oder keine Ahnung, kein gebrochenes Bein oder was auch immer. Und dann dahin gehen und aus dieser einen Woche, zu der ich sie vielleicht noch überreden musste, dann echt eine wochenlange Krankschreibung oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, sagt man ja, dass das daraus entsteht, was ja auch total wichtig und sinnvoll ist und genau richtig und notwendig auch. Und ja, das finde ich gut, dass du das nochmal sagst, weil ich das einfach so häufig erlebe.
Das kann ich total nachvollziehen. Ich sehe das auch. Und das Krasse ist ja, dass man so von außen immer so denkt, ey, eine Woche, das ist doch viel zu kurz. Nimm dir doch mindestens 3 Wochen irgendwie, um dich rauszunehmen oder noch länger, ja genau. Also wir hatten auch im Bekanntenkreis jetzt wieder so einen Fall, aber ich kann mich noch erinnern, wie sich's für mich angefühlt hat oder wenn man in diesem Tunnel auch so drin ist, ne, dass es so schwer ist, da diesen Blick von außen zu kriegen.
Und dann?
Genau. Du hattest ja gefragt nach, ob ich mir therapeutische Unterstützung gesucht habe. Ich habe in der Tat, als ich mir überlegt habe, ob ich wieder in den Hebammenberuf einsteige, kam für mich die Frage auf, ich habe keine Kinder. Das hat nicht, also das war anders gewünscht oder gedacht oder geplant, aber sie haben sich halt nicht eingestellt. Und da gab es so eine Zeit, wo ich mich gefragt habe, kann ich eine gute Hebamme sein, auch ohne eigene Kinder? Und dazu habe ich mir dann wirklich auch ein Coaching geholt, was dann auch ein bisschen länger ging, weil dann auch das eine oder andere Thema noch mit aufkam. Und das war super hilfreich für mich, dieser Frage auf den Grund zu gehen und wirklich zu dieser Erkenntnis zu kommen, ob ich eine gute Hebamme bin, hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt ein Kind selber bekommen habe oder nicht. Ich dachte immer, dann muss ich mindestens 8 kriegen, um so ansatzweise die verschiedenen Varianten von Geburtsverläufen irgendwie auch selber erlebt zu haben. Und ich glaube, es geht letztendlich immer darum, sich reinzufühlen, so mit offenem Herzen, offenem Auge zu gucken, wo sind die Familien, wo ist die Frau, an welchem Punkt und was braucht sie jetzt? Und das hat nichts damit zu tun, ob ich das jetzt 1:1 schon erlebt habe oder nicht, sondern es ist dann wirklich mehr die Zuwendung oder das offene Herz, würde ich sagen, was da hilfreich ist.
Deine Zweifel an dem Beruf kamen ja irgendwann aber dann doch nochmal wieder, ne? Da warst du Ende 40, hast du gesagt, und du hast dir dann nochmal andere Fragen gestellt. Wie war so das innere Zweifeln? Also wodurch denkst du, wurde das ausgelöst? Wie hat sich das angefühlt?
Also gut, mein Körper ist immer auch Wegweiser. Das war eine Zeit, wo ich viel mit Rückenproblemen zu tun hatte. Und es war, also ich, zu dem Zeitpunkt habe ich keine Geburten mehr betreut, weil das als freiberufliche Hebamme ja das Maximum an Flexibilität und Durchhaltevermögen braucht, ne, von jetzt auf gleich abrufbereit zu sein für unter Umständen auch viele Stunden. Das habe ich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gemacht, aber die Betreuung im Wochenbett und darüber hinaus. Aber auch das war einfach im Grunde ein 7-Tage-Job. Ob ich jetzt ein Wochenende frei hatte, hat sich dann immer erst am Ende des Wochenendes rausgestellt, ob dann keiner angerufen hat oder ja. Das ist mir da auch schon zunehmend schwerer gefallen. Das wollte ich gerne anders. Einfach wirklich auch mehr verlässliche, freie Zeiten, so für mich und mein Leben. Und ich glaube aber auch, also ich bin so ein Mensch, ich lerne gerne Dinge neu. Ich finde, das Leben ist da irgendwie so vielfältig und es fehlte mir dann, also so habe ich nicht gedacht, aber also ich hatte das Soziale und Medizinische, ich hatte das wissenschaftliche Arbeiten und das Kreative, was halt auch ein großer Teil von mir war, das fehlte noch. Und da war halt lange Zeit die Frage, naja, wie soll man denn damit sein Geld verdienen? Da fiel mir auch lange Zeit nichts Gescheites ein. Und das hatte sich dann aber ja irgendwie schlagartig geändert und dann war es, glaube ich, einfach die Lust am Neuen und so für das letzte Drittel meines Arbeitslebens einfach nur mal zu schauen, ob ich das hinkriege. Also das sind dann auch so Herausforderungen, die ich spannend finde, zu gucken, wie weit komme ich da und wie kann ich es machen.
Kennst du schon meinen wöchentlichen Newsletter 3 Minuten für deine Karriere? Jeden Montag verschicke ich zum Start in die Woche einen Impuls, eine Fragestellung, die dich beruflich voranbringt. Lesbar in maximal 3 Minuten. Wenn du dich der Community von mittlerweile über 4000 Menschen anschließen möchtest, die sich jeden Montag in aller Kürze zum Start in die Woche mit dem Thema berufliche Erfüllung auseinandersetzen, dann melde dich sehr gerne an auf meiner Webseite unter janikestoer.com/newsletter. Den Link findest du auch noch einmal in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und nächste Woche schon die erste Fragestellung für dich reflektierst. Jetzt geht's zurück zur Folge. Viel Freude dabei, dein Janike. Ich finde es total spannend, was du beschreibst, weil du sagst ja, dass du verschiedene Seiten von dir in verschiedenen Phasen im Prinzip deines Lebens ausgelebt hast beruflich, ne? Erst war es das Soziale, dann das Wissenschaftliche und in der letzten Phase, die wir jetzt noch nicht genannt haben, wo noch alle wahrscheinlich, die zuhören, sich fragen, was macht sie denn jetzt? Was macht sie denn jetzt? Also das Kreative hat ja dann jetzt einen Platz in deinem Leben bekommen. Und das finde ich total toll, dass du das so abschnittsweise betrachtest und verschiedene Seiten an dir auslebst und würde später nochmal mit einer Frage darauf zurückkommen. Aber ich weiß, dass das ja nicht so auf der Hand lag. Das war ja ein Prozess, der auch eine Auszeit beinhaltete, in der du überlegt hast, was könnte es denn sein in dieser dritten, letzten beruflichen Phase? Letzte weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, aber auf jeden Fall in dieser dritten großen Phase der beruflichen Veränderung.
Ja, genau. Also ich habe dann halt, das war dann so Mitte, Ende 40, irgendwie gedacht, ich brauche nochmal so ein Reset, Zeit zum Luft holen und habe mir das dann irgendwie so ausgerechnet, was kann ich irgendwie überbrücken und habe mir ein halbes Jahr geschenkt, wo ich mit meinen Hebammenkolleginnen auch abgesprochen habe, so da bin ich nicht dabei, das kann man dann ja schon auch gut vorher planen mit den Betreuungen, die ich annehme und so, also das lief dann zum April 2011 dann aus und gedacht war es, dass ich dann Ende Oktober wieder anfange. Habe ich auch erstmal kurz. Und in diesem halben Jahr ging es mir erstmal nur darum, wirklich so Luft zu holen, Zeit zu haben. Ich wollte ganz viel nähen. Das war halt immer schon so ein Hobby, was mich sehr begeistert hat. Und genau, nochmal ein bisschen Abstand vom Telefon kriegen, was klingeln kann. Da habe ich dann auch gemerkt, es hat schon ein paar Wochen gedauert, bis ich da nicht mehr das Ohr für den Anruf beantwortet und das Telefon hatte. Genau, und habe dann erstmal dieses halbe Jahr sehr genossen und eine Kollegin fragte mich, ob ich denn wiederkomme als Hebamme. Und da meinte ich, das weiß ich noch nicht genau. Wenn mir was Tolles über den Weg läuft, dann vielleicht auch nicht. Aber im Moment habe ich noch keine Idee, was das sein könnte. Und das war auch so. Bis zum Ende kam jetzt keine zündende Idee, die dann auch tragfähig hätte sein können. Und ich bin dann wieder angefangen als Hebamme, habe nochmal mehr drauf geschaut, mich auch zu vertreten mit Kolleginnen, dass freie Zeiten besser gehen, um das sozusagen mein Arbeitsumfeld nochmal etwas mir passender zu gestalten.
Und dann gab es dieses sagenumwobene Gespräch mit deiner Freundin, die sagte?
Genau. Ich hatte, also für mich selber habe ich schon zu dem Zeitpunkt seit mehreren Jahren auch BHs und Unterwäsche genäht, mich da so reingearbeitet, viel ausprobiert, die Tücken der Passform kennengelernt. Und für eine Freundin habe ich auch damals schon einen BH genäht. Und die sagte mir dann, das war dann bestimmt schon anderthalb, zwei Jahre später, saßen wir kurz vor Weihnachten beim Lagerfeuer zusammen. Da sagte sie, was ich dir immer schon mal sagen wollte, der BH, den du mir damals genäht hast, das ist mein absoluter Lieblings-BH. Und wenn du das irgendwie mal beruflich machen würdest, ich kann dir ganz viele Frauen als Kundinnen schicken. Und das hat mich natürlich total gefreut, aber ich war da erstmal voll auf Ablehnung, weil ich ja nun gerade wieder mich entschieden hatte, als Hebamme weiterzumachen und das mir so einzurichten, dass es irgendwie gut passt. Und wollte ich eigentlich erstmal nichts von hören.
Warum wolltest du das nicht hören? Also warum hast du das so von dir gewiesen, diese Idee?
Also weil ich auch im Kopf hatte, okay, bei ihr hat es jetzt irgendwie relativ einfach gut geklappt, aber ich wusste um die vielen Probemodelle, die ich für mich genäht hatte, also mir passt keine Konfektionsware, bis der BH dann annähernd so passte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann dachte ich, also wer soll das bezahlen? Also das ist so unendlich viele Arbeitsstunden stecken da drin mit diesen Anpassungen. Das kann kein tragfähiges Geschäftskonzept sein. So, deswegen konnte ich das überhaupt nicht denken, wie das gehen könnte.
Und dann gab es ja aber noch einen Auslöser, der ein paar Tage später, glaube ich, passierte. Was war da los?
Ja, genau, das war irgendwie so magisch, diese Zeit. Also zwei Tage später, am 23.12.2011, habe ich eine E-Mail bekommen aus einem E-Mail-Verteiler von der Dessous-Akademie. Die sind in der Nähe von Mainz, in Ginsheim. Da hatte ich schon mal einen Kurs belegt und die schrieben, dass jetzt im Januar wieder eine berufsbegleitende Ausbildung anfangen würde zur Dessous-Maßschneiderin. Geht über zwei Jahre, monatliche Seminarblöcke mit allen Themen, die das Direkte unten drunter oder das Direkte auf der Haut betreffen. Und als ich das las, dachte ich, das ist es. Genau das ist es, weil wenn ich das so lerne, dass ich diese ganzen Anpassungsrunden, die ich für mich gemacht habe, umgehen kann, weil ich einfach weiß, wie es funktioniert mit Maßnehmen, Schnittmuster zeichnen und das dann auch reell nähen, dann kann es ja auch eine tragfähige Geschäftsidee sein. Und also ab da bin ich irgendwie nur noch mit so einem Dauergrinsen für die nächsten Wochen durch die Gegend gelaufen, weil ich das hat mich so beglückt und beflügelt. Ich habe den Platz da auch bekommen, was auch nicht ganz einfach war, weil ich eine Voraussetzung nicht erfüllt hatte. Aber ich wollte das so unbedingt, dass, was sonst nicht so unbedingt meine Art ist, ich die so bequatscht habe, dass ich den Platz bekommen habe. Ja, das war echt cool.
Und dann ging es ja auch relativ schnell, oder?
Genau, das war, also wie gesagt, Weihnachten und im Januar, 11. Januar, glaube ich, war der erste Seminarblock. Da ging es dann los.
Und du hast parallel weitergearbeitet als Hebamme und dann das Dessous-Nähen nochmal professionell gelernt.
Genau, das waren immer monatlich immer nur 2 Tage, die ich da vor Ort sein konnte, durfte. Das ließ sich also gut koordinieren mit der Hebammenarbeit. Zu meinen Kolleginnen, die haben mich dann vertreten, dass ich das dann erstmal noch 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre eigentlich parallel gemacht habe. Und der ursprüngliche Plan war auch, dass so der Übergang in das Dessous-Schneidern fließender geht. Also, dass ich zuerst von zu Hause aus Auftragsarbeiten mache und irgendwann, wenn sich das dann entwickelt hat, mir einen Laden anmiete. Die Reihenfolge habe ich dann auch etwas umgedreht, weil mir der perfekte Laden dann kurz vor Ende der Ausbildung im Grunde über den Weg gelaufen ist, wo ich dachte, also besser geht's nicht, wenn ich jetzt den nicht anmiete, das wäre blöd. Und von daher bin ich dann irgendwie sehr schnell da auch in Vollzeit gegangen mit dem Dessous-Schneidern. Aber ich hätte es auch nicht anders machen wollen. Also das war dann schon auch genau richtig so. Ich wollte dann auch diesen Spagat nicht mehr haben zwischen den Hausbesuchen, das Koordinieren und den Nähen, weil da einfach die Leidenschaft dann für das Dessous-Schneidern schon so entfacht war, dass das nur noch in die Richtung ging.
Du hattest gesagt, dass das Nähen ein Hobby für dich war. Und ich weiß ja, dass du das als Kind schon gemacht hast. Wie war es denn für dich, vom Hobby zum Beruf das werden zu lassen?
Also ich habe vorher schon auch ganz viel an Bekleidung für mich selber genäht. Jacken, Hosen, Mäntel, so. Also ambitionierte Hobbyschneiderin habe ich mich immer genannt. Und das ist aber, seit ich meinen Laden habe, irgendwie fast auf null zurückgegangen. Aber auch das fand ich nicht schlimm. Das ist dann eher auch so dieser Aspekt, so alles im Leben hat seine Zeit. Und ich war völlig happy damit, dann mit dem, was ich total gerne mache, mein Geld verdienen zu können. Also das fand ich super und ich habe dann einfach nochmal mehr geguckt, gibt's denn nicht auch Kleidung, die mir passt, die ich kaufen kann. Also das habe ich vorher halt immer abgewiesen, das gibt's ja gar nicht, muss ich selber machen.
Du bist ja aus dem sozialen Bereich gekommen und musstest dann plötzlich unternehmerisch denken. Wie war das für dich, so eine ganz andere Denkweise auch an den Tag legen zu müssen?
Ja, vielleicht kleiner Exkurs nochmal. Ich hatte als Hebamme eine Fortbildung mal mitgemacht. Da ging es um so ein Abrechnungsprogramm. Und das war ein Mensch, der dieses Programm auch verkaufen wollte und der das Seminar so anfing, dass er sagte, dass sie gute Hebammen sind. Das weiß ich ja. Was ich jetzt will, ist, dass sie auch gute Geschäftsfrauen werden. Und ich damals so, ich weiß nicht, ob ich empört war, aber es war natürlich als Hebamme noch mal weiter von weg, dass ich das so denken konnte, unternehmerisch denken. Heutzutage würde ich sagen, der Mann hatte völlig recht. Also na klar muss man auch als Hebamme unternehmerisch denken. Aber ich war noch so ein bisschen auf dem Stand, dass ich das schon spannend fand, als ich jetzt anfing mit dem anderen Geschäftsmodell. Und auch hier in Oldenburg es gibt eine Frauenförderung von der Industrie- und Handelskammer, so Seminare besucht habe, um mich da so ein bisschen reinzudenken. Ich habe vieles sehr intuitiv gemacht, würde ich sagen. Und da war auch lange Zeit und ist auch immer noch Luft nach oben. Da bin ich oft mit meiner Erziehung oder mit meiner wie viel Geld nehme ich jetzt für so einen selbstgenähten BH? Das war echt eine Herausforderung für mich. Und die Preise, die ich am Anfang aufgerufen habe, waren definitiv viel zu niedrig an der Zeit, an der Arbeitszeit, die drin steckten. Aber ich konnte nicht mehr. Und ich wollte das ja so unbedingt machen, deswegen habe ich es dann erstmal auch gemacht. Ich habe da meine Erfahrung gesammelt, alles gut. Aber ich kam halt irgendwann auch an den Punkt, wo klar war, wenn ich das jetzt hier weitermachen will, es kann nicht sein, dass ich immer zu Butter oder, keine Ahnung, irgendwie eine Geldumverteilung mache oder so, sondern es soll sich ja auch tragen. Und da musste ich mir wirklich auch nochmal ein Coaching zu holen, weil ich konnte das nicht denken, da einen reell angemessenen Preis für zu nehmen. Das ist mir total schwer gefallen.
Wie hast du es geschafft, etwas, wo du Gelder hin und her geschoben hast, zu einem tragfähigen Geschäft aufzubauen?
Entscheidender Punkt war auf jeden Fall, dass ich die Preise deutlich angehoben habe.
Was kostet ein BH jetzt bei dir?
Das erste Modell, wenn es einer mit Bügeln ist, 370 Euro. Und der Folge, wenn ich das gleiche Modell nochmal nähe, dann sind es 300 Euro für ein BH. Und ich habe auch angefangen, Nähkurse für Dessous zu geben. Und das zusammen ist so eine gute Mischkalkulation. Also bei den BHs ist es immer so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt BHs, wenn alles fluppt und läuft oder so, dann passt das mit dem Geld. Es gibt BHs, wo ich zeitlich sicherlich dann doch nochmal für eine Änderung oder so nochmal mehr Zeit reinsetze, dass es dann unterm Strich nicht stimmen würde. Aber das ist okay für mich. Und zusammen mit den Kursen ist es einfach so eine gute Mischung und passt für mich.
Du hast gesagt, das Coaching hat dir geholfen. Was hast du da aufgearbeitet oder mit welchen Themen hast du umgehen gelernt, um dorthin zu kommen, wo du heute stehst?
Also damals bei dem Coaching, da war es so, ich brauchte jemand, für den oder die, es war eine Frau, dass völlig klar war, dass die Preise so nicht stimmen. Also mit so einer völligen Selbstverständlichkeit gesagt hat, also Frau Hinrichsen, das so geht so nicht, das können Sie so nicht machen. Also, und da habe ich mich sozusagen an ihren Glauben so ein bisschen drangehängt und konnte das dadurch so erstmalig, glaube ich, denken und weiß gar nicht mehr genau, wie wir dann vorgegangen sind. Also ich hatte wirklich in meinem Kopf, ich glaube, es war September, und ich dachte so, zum Januar werde ich meine Preise ändern. Also schon mit riesen Herzklopfen. Ich weiß noch, dass dann irgendwann ein Anruf kam von einem Mann, der das seiner Frau einen Gutschein schenken wollte. Und ich so, das hatten wir auch geübt, so Telefonate mit dem Preis irgendwie zu machen. Und ich so dachte so, ich muss das jetzt sagen. Ich muss diese 370 Euro jetzt sagen. Und ich habe sie gesagt und für den war das völlig in Ordnung. Der hat überhaupt nicht mit der Wimper gezuckt und dachte, okay. Das ist ja so ganz viel dieses Innere, was einen da manchmal so blockiert. Gar nicht unbedingt das Außen. Oder manchmal vielleicht schon, aber nicht unbedingt.
Und ich finde, du hast was ganz Wichtiges erwähnt. Und das hast du schon öfter heute erwähnt. Kann ich etwas denken oder nicht? Ja, und das erlebe ich auch ganz häufig bei den Prozessen, die ich begleite, dass gewisse Dinge nicht gedacht werden können. Weil es trägt sich nicht, es rechnet sich nicht, geht nicht ohne die und die Zusatzausbildung. Also es gibt ganz viele Glaubenssätze, die so integriert sind und die uns davon abhalten, einen Weg zu gehen, weil wir uns gar nicht vorstellen können, dass das funktionieren könnte. Und ich finde es so mutig, dass du es einfach gemacht hast und dann beim Tun gemerkt hast, ja, es geht. Es geht doch.
Ja, ja. Also würde ich auch absolut so genauso unterschreiben, dass erstmal denken können und das andere kommt dann irgendwie hinterher oder da entwickeln sich auch Wege beim Gehen oder ja.
Was sind die Momente im Job, die dich heute besonders erfüllen?
Wenn ein BH so richtig, richtig gut geworden ist, dass die Frau sozusagen aus dem Laden raustanzt, weil sie so ein schönes Tragegefühl hat oder den BH gar nicht mehr ausziehen will, finde ich super cool. Weil da auch so meine Expertise dann so drin steckt und ich so merke, ja, auch die 10 Jahre, die ich das jetzt mache, da habe ich schon auch viel gelernt. Finde ich super toll. Die Nähkurse, die ich gebe für Dessous-Nähen, ist ja auch immer so ein Herantasten für die Frauen, auch mit dem Thema dann zusammenzukommen, ja auch mit durchaus fremden Frauen und dann zu sehen, wie super schön diese Atmosphäre ist, gemeinsam so zu arbeiten. Die erschließen sich ein neues Feld. Ich begleite sie dabei und auch wenn die dann happy nach Hause gehen, finde ich auch total toll.
Und du hast ja mittlerweile auch einen YouTube-Kanal und bietest auch Online-Kurse an. Das finde ich auch total spannend. Das ist ja nochmal eine Erweiterung sozusagen deines Geschäftsmodells. Wie hast du diesen Sprung erlebt in die digitale Welt?
Ein bisschen fing es während Corona an, weil mich das natürlich auch erstmal vor neue Herausforderungen gestellt hat. Da hatte ich angefangen, also hatte ich irgendwie überlegt, wie kann ich Nähkurs vielleicht online machen? Habe so ein bisschen 1:1 das gemacht, aber war irgendwie noch nicht so ausgereift. Aber es hat irgendwie innerlich auch weitergearbeitet bei mir. Und ich kam dann irgendwann nochmal so an einen Punkt, wo ich dachte, es darf auch nochmal wieder eine neue Herausforderung sein, nochmal. Also das mit den Maßanfertigungen und den Kursen hatte sich ja so eingespielt und irgendwie nochmal so ein Kick für Neues. Auch um den Umsatz schon auch nochmal auf ein anderes Level zu bringen, hatte ich so das Gefühl, das möchte ich in meinem Leben auch gern nochmal schaffen. Also ich kann davon leben, aber große Sprünge von dem normalen Geschäft eher nicht so. Und dann kam mir ein Online-Programm, hat meinen Weg gekreuzt, wo es darum geht, Frauen ins Online-Business zu bringen. Und da dachte ich, okay, das hört sich doch spannend an. Ich schaue mal, wie das für mich funktionieren kann. Es hat dann alles in allem noch so ein bisschen gedauert, bis ich da so meine Form gefunden habe. Aber ja, mittlerweile habe ich den YouTube-Kanal seit knapp 1,5 Jahren, was mir super viel Spaß macht und wo ich Videos drehe über das Dessous-Nähen und viele tolle Rückmeldungen kriege und dann auch ein Online-Programm entwickelt habe, wo die Frauen halt sonst, was sie hier im Nähkurs machen bei mir, sich ihren BH zu Hause nähen können mit den passenden Materialien, die ich zusammenstelle und ihnen schicke per Paket mit ganz vielen detaillierten Videos und noch einer Online-Sprechstunde, wo sie dann ihre Fragen stellen können, so dass sie wirklich auch zu ihrem super tollen Traum-BH kommen mit super Tragegefühl und überhaupt selbstgemacht.
Hättest du vor 15 Jahren gedacht, dass du heute einmal an diesem Punkt stehen würdest?
Nein, überhaupt nicht. Also gerade mit den Online-Geschichten hätte ich vor 5 Jahren auch noch nicht denken können. Wahrscheinlich vor 3 Jahren auch noch nicht. Also ist das nicht super spannend, wie sich sowas dann im Leben irgendwie entwickeln kann. Und da fühle ich mich auch so reich beschenkt, dass ich immer wieder die Chance hatte, nochmal was Neues zu machen. Also ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass das alles Sackgassen sind, sondern dass das alles irgendwie sehr schön miteinander harmoniert und...
Ich würde aber auch herausgreifen, dass du auch jemand bist, der, glaube ich, auch in einer Sackgasse sieht, ah ja, da hinten steht ja aber auch eine Leiter, kann ich ja mal drüber klettern oder da ist ein Fenster, könnte man ja auch mal durchklettern. Also ich habe den Eindruck, dass du da auch sehr kreativ unterwegs bist und auch nach Lösungen suchst, ne? Geschäftsmodell passt nicht, okay, was kann ich denn verändern oder was habe ich denn in meiner Hand, um das auch so zu gestalten, dass es zu meinen Bedürfnissen passt?
Ja, stimmt. Ja, glaube, dass... Das finde ich eher auch das Spannende dann daran, ja.
Jetzt in Kürze startest du ja auch ein ganz besonderes Programm, nämlich ein kostenfreies Programm, wo du mit Frauen ein Top nähst. Wann geht das los und was beinhaltet das?
Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Am 28. Oktober geht das los. Das ist eine kostenfreie Workshop-Woche, wo es darum geht, sich ein Spaghetti-Träger-Top mit den eigenen Maßen zu nähen. Das heißt, ich zeige, wie die Frauen sich selber ausmessen können, wie sie das Schnittmuster zeichnen und dann auch, wie sie das Hemdchen dann nähen können. Und da ist immer 1 Stunde pro Tag, so in kleineren Kapiteln, dass man das irgendwie auch nacharbeiten kann. Gibt auch Aufzeichnungen, wer zu der Uhrzeit nicht kann. Und in der Folgewoche soll es dann die große Hemdchenparade geben, wo alle zeigen können, was sie sich Tolles genäht haben.
Sehr, sehr cool. Wer dabei sein möchte, den Link teile ich in den Shownotes. Marie-Louise, ich würde gerne noch zum Abschluss von dir wissen, was würdest du anderen Menschen mitgeben, die sich gerade in einer Phase des Zweifelns befinden und nicht wissen, wie es für sie beruflich weitergehen kann?
Also erstmal entspannen, gar nicht so sehr ins Zweifeln und Grübeln gehen, sondern überlegen, was macht mir Freude, was macht mir wirklich Freude und auch da gar nicht überlegen, kann ich da einen Beruf draus machen, sondern... Wie soll ich sagen? Ja, aus der Freude heraus entwickeln sich die Dinge dann. Und auch sich mit Leuten zusammentun oder Leute treffen, die das vielleicht schon eher gewohnt sind, da auch anders zu denken. dass man aus diesen eingefahrenen Denkstrukturen rauskommt.
Ja, super Tipp, vielen Dank. Marie-Louise, super schön, dass du heute hier zu Gast warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Alles, wie man dich findet und mitmachen kann bei der Workshop-Woche, gibt's wie gesagt in den Shownotes. Alles Gute für dich.
Ja, vielen Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch für mich, Jannike. Vielen Dank, dass du mich interviewt hast und dass ich hier erzählen konnte.
Ich finde Marie-Louises Geschichte total inspirierend, weil sie zeigt, dass wir verschiedene berufliche Identitäten haben und es eben nicht so ist, dass es nur das eine gibt, das uns erfüllen kann. Ja, es kann so sein, dass wir mal einen Mitschüler oder eine Mitschülerin hatten, die ihr Leben lang wusste, dass sie Ärztin oder dass er Arzt werden wollte oder Journalist oder was auch immer und dass die das dann auch ihr Leben lang machen. Aber das muss so nicht sein. Wir müssen nicht das eine suchen, das perfekt zu uns passt, sondern wir haben alle verschiedene Seiten in uns. Das zeigt auch die Forschung von Erminia Ibarra. Sie nennt das Working Identity, die nämlich besteht aus verschiedenen Possible Selves. Das sind Seiten an uns, die wir vielleicht schon ausgelebt haben, die wir gerade ausleben oder die wir ausleben könnten, die alle zu unserer Arbeitsidentität gehören. Und es gibt verschiedene dieser Possible Selves, die uns erfüllen können. Es ist nicht nur das eine. Wir können vielleicht auch in einem ein Leben lang glücklich sein, aber wir müssen es nicht. Sondern wir können auch berufliche Erfüllung als etwas Fluides ansehen. Ein Konzept, das nicht statisch ist, sondern das sich auch weiterentwickeln darf, das sich verändern darf, das an unsere Lebensphasen angepasst werden darf. Vielleicht haben wir in unseren 20ern mehr Energie, als wir vielleicht in unseren 50ern haben. Oder wir haben ein stärkeres Bedürfnis danach, etwas Gutes zu tun, wenn wir etwas älter werden und erstmal uns in anderer Weise ausgelebt haben. Also es kann sich verändern, es darf sich verändern und wir können in verschiedenen Abschnitten unseres Lebens verschiedene Dinge beruflich erfüllt machen. Also lass dich sehr gerne von Marie-Louises Geschichte inspirieren und denk nochmal drüber nach, welche Possible Selves noch in dir schlummern und möglicherweise noch ausgelebt werden wollen. Und dann hab vielleicht den Mut, diese Seiten auch in der Realität zu testen, in ganz kleinen Schritten mal auszuprobieren, wie es wäre, etwas zu tun. Also wie bei Marie-Louise, sie hat ja auch erst einen BH für eine Freundin geschneidert und so kam es ja überhaupt erst zu dieser Idee. Hätte sie das nicht getan, hätte diese Freundin sie auch nicht dazu motivieren können, etwas in dieser Art beruflich zu machen. Und von daher teste es aus und entdecke all das, was noch in dir schlummert. Ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist und freue mich, dich an dieser Stelle in der kommenden Woche wiederzuhören und wünsche dir noch alles Gute bis dahin, deine Jannike.